bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ring, ring, ring. Hallo, lieber Ruprecht.
Hallo, Justus.
Ja, in der Leitung. Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde des Wettbewerbs, des Kartellrechts, der Wettbewerbsökonomie. In der Leitung ist Ruprecht Porzun, der Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und ich selbst bin Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität. Ruprecht, du kommst quasi frisch aus dem Gerichtssaal und hast dort gelauscht, was zum Thema Bierkartell vorgetragen wurde. Das Urteil ist verkündet worden, jetzt kurz nach vor unserer Aufnahme heute.
So ist es. Ich dachte, das ist ein toller Fall. Du kennst dich ja, glaube ich, in diesem Marktsegment auch ganz gut aus, Justus.
Ich trinke ganz gerne Bier, das ist richtig, trinke aber auch gerne Wein und habe aber auch tatsächlich mich mit dem Bierkartell dezidierter mal auseinandergesetzt, weil es auch ein interessanter Fall ist und ich glaube auch das größte deutsche Kartell, wenn ich mich nicht täusche.
Also wundern wird es einen jedenfalls nicht. Wir sind ja nicht das Land der Dichter und Denker, sondern der Trinker und was Säufer oder so, weiß ich nicht, und Fleischesser.
Ich dachte schon, du wolltest sagen Trinker und Lenker, dann hätte ich gesagt, nein, kein Alkohol am Steuer, ja, lieber Ruprecht.
Genau. Ich habe mich auch mal, das muss ich vielleicht als Transparenzhinweis sagen, am Rande mal mit einem Detailproblem dieses Bierkartells befasst, aber das spielte nun heute auch wirklich überhaupt keine Rolle. Insofern kann ich da frisch, frei, fromm von der Leber weg sozusagen berichten. Ich dachte ja eher an deine Pints of Sciences, die du gelegentlich trinkst, nicht die Pints of Alcohol, aber gut.
Ich kann ja auch schon mal eine Sneak Preview machen. Ich arbeite tatsächlich gerade mit einem Doktoranden von mir an einem kleinen Übersichtsartikel, was wissen wir eigentlich über das Kneipensterben? Das dauert allerdings noch ein bisschen, bis wir fertig damit sind, bis wir durch damit sind. Aber
das fordert ja auch eine Feldrecherche.
Feldrecherche, ja genau, das versuchen wir aber auch akademisch zu betreiben, also nicht nur durch teilnehmende Beobachtung. Ja, das ist beim Kneipensterben ja auch traurig, wenn man da zugucken muss. Also von daher, das Bierkartell haben wir allerdings gar nicht auf dem Radar gehabt, ob das einen Beitrag zum Kneipensterben geleistet hat oder nicht. Denkbar wäre es natürlich, wenn die Bierpreise steigen, dass die Kneipen weniger auskömmlich wirtschaften können.
Aber, ich habe heute eine Menge gelernt über das Thema, Justus. Und gerade in diesem Punkt zum Beispiel war es heute wirklich eine Lehrstunde in Sachen Kartellrecht, aber es war auch eine Lehrstunde in Sachen Biermärkte und Getränkemärkte und so weiter. Und das war wirklich hochspannend, weil es ging heute eben zur Urteilsverkündung in diesem Fall. Das hat der Vorsitzende Richter Ulrich Egger gemacht, der hier in Düsseldorf ja auch ein bekannter Senatsvorsitzender, bekannter Richter in diesem Bereich ist, mit seinem sechsten Kartellsenat. Und weil du gerade sagst, Kneipensterben. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es sehr schwierig ist, Preiserhöhungen gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel durchzusetzen, aber sehr einfach ist, Preiserhöhungen bei Bier gegenüber der Gastronomie durchzusetzen. Weil die Gastronomen, die von den Brauereien das Bier abnehmen, die haben keine gegengewichtige Marktmacht. Die bringen nichts auf die Waage. Die können sich gegenüber den Brauereien schlecht durchsetzen und sind häufig vertraglich an die gebunden. Hatten wir ja auch schon im Kartellrecht. Also vor langer Zeit fällig, ich erinnere mich an den Delimitis-Fall, wo es ja um diese Bierabnahmeverpflichtungen ging. Und in der Urteilsbegründung wurde heute eben gesagt, also wenn du gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel den Preis erhöhen willst, das ist eine echt harte Nuss für die Brauereien. Aber bei den Gastronomen, die Gaststätten betreiben, da mal eben zu sagen, dass der Hektoliter oder der Liter oder wie immer die abrechnen, kostet jetzt ein bisschen mehr, das ist für die Brauereien offensichtlich überhaupt keine Schwierigkeit.
Ah, interessant. Gut, da vielleicht können wir da gleich drüber reden. Aber vielleicht, bevor wir jetzt in die Details einsteigen, Ruprecht, ich fürchte fast, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer so vertraut sind mit den Details des Bierkartells. Erzähl doch erstmal, worum es da eigentlich ging.
Ja, das führt mich allerdings in eine gewisse Schwierigkeit, Justus. Ich weiß nicht, ob du ob du so ein Loriot-Fan bist. Es gibt ja von Loriot diesen einen Spot, wo Evelyn Hamann erzählt, was in dieser Fernsehserie bisher geschah. Ja, also
das ist das mit den vielen TH.
Genau. Wo sie also stundenlang versucht, auseinanderzusetzen, was in den bisherigen Folgen dieser Serie, die zwei Schwestern oder wie das heißt, weiß ich nicht mehr, geschah. Und wenn man jetzt die Geschichte des Bierkartells kurz und bündig zusammenfassen will, ich fürchte, das sprengt diese Podcast-Folge, denn es geht ja um einen Fall, der lange zurückliegt. Also wir bewegen uns jetzt in den Jahren 2006 bis 2009, 2011. Da passierte das eigentlich relevante Verhalten. Und der Dreh- und Angelpunkt dieses Bierkartells ist ein Treffen am Rande der Getränkemesse Internorga in Hamburg am 12. März 2007, glaube ich. Und da gab es eine Sitzung um 9 Uhr morgens im Side-Hotel oder Side-Hotel in Hamburg in der Executive Lounge, an der mehrere Vertreter der großen Brauereien teilnahmen. Und dieses Treffen ist sozusagen, darum geht es die ganze Zeit und darum geht es seit Jahren. Und das ist das Irre an diesem Bierkartell. Das Bierkartell flog dann 2012 durch einen Kronzeugenantrag von AB InBev, das ist die Brauerei, die Becks macht, auf. Und das Kartellamt ermittelte und kam dann auch zu Bußgeldbescheiden 2014.
Ja.
Und jetzt ging es aber eigentlich erst richtig los, denn nach 2014 ging jetzt die Geschichte in die Gerichtsverfahren. Ja. Und vielleicht erinnerst du dich noch, dass es ja diesen Rift gab zwischen Kartellamt und OLG und das OLG Düsseldorf hatte ja eine Zeit lang so eine Phase, wo die Geldbußen des Kartellamts auch mal verbösert wurden. Also da
man hat sich fast gefragt, ob es eine Strategie des Kartellamts war, die Bußgelder eher gering anzusetzen, damit bloß niemand zum OLG geht, weil da konnte man ja nur noch mehr bekommen.
Oder das OLG wollte keine Einsprüche mehr haben gegen Bußgeldbescheid oder was. Also da ging man mit 6 Millionen Euro Geldbuße rein und kam plötzlich mit 30 Millionen aus dem Gerichtsverfahren raus. Richtig. Das war natürlich nicht besonders attraktiv. Und deshalb hatte sich bei diesem Bierkartell hatten sich die Brauereien, die Bußgelder gekriegt hatten, da ging es auch um echt hohe Summen im dreistelligen Millionenbereich.
Ja, ich glaube 330 Millionen waren es insgesamt.
Ja, insgesamt,
oder 334 genau, ja. Oder sowas für alle Brauereien zusammen.
Und dann haben die alle ihre Einsprüche zurückgezogen nach und nach, ja, und keiner blieb mehr übrig, bis auf Carlsberg. Carlsberg hat dann also dieses Gerichtsverfahren durchgeprügelt und hat eben gesagt, wir waren da gar nicht beteiligt an diesem Treffen und haben mit dieser ganzen Bierkartellgeschichte gar nichts zu tun und hat diesen Fall jetzt durch die Instanzen getrieben. Und das lief so, dass man erst zum Oberlandesgericht ging. Das Oberlandesgericht, 4. Kartellsenat, hat dann entschieden, zur großen Überraschung aller Beteiligten, ach, die ganze Geschichte ist schon verjährt. Ja, das war die Entscheidung 2019. Ja, also wir sprachen über diese Konferenz 2007. Bei dieser Konferenz sollen die sich irgendwie abgestimmt haben, dass der Bierpreis erhöht wird. Dann,
und das war tatsächlich nur dieses eine Treffen.
Genau, ja. Das ist noch in diesem Fall auch so ganz interessant. Das hat das Gericht auch heute nochmal gesagt. Wir sprechen hier von einem einmaligen Vorfall und nicht so einer Grundabsprache über Jahre hinweg, wo man sich immer wieder einigt und immer wieder klar ist, wir bleiben so im normalen Rahmen. Also es soll hier wirklich genau um ein einmaliges Ding gegangen sein.
Ah, das ist spannend, weil normalerweise ist das nicht in jedem Kartell, aber bei sehr vielen Kartellen doch so, dass so halbwegs regelmäßiger Austausch stattfindet zwischen den Beteiligten.
Ich bin ja immer wieder völlig überrascht, wie oft sich so Manager in nutzlosen Meetings herumtreiben, offenbar. Gut, ich kenne das aus der Universität manchmal auch, dass man sich in nutzlosen Meetings herumtreibt. Die treffen sich wohl schon regelmäßig, aber hier wurde sozusagen wirklich ein einmaliger Vorfall verhandelt, um den es ging. Und dann hat eben der 4. Kartellsenat 2019 entschieden, ja, das ist schon verjährt, weil diese ganze Geschichte war dann irgendwie 2009 abgeschlossen, so das OLG, und dann gibt es so eine 10-jährige absolute Verjährungsgrenze und sind dann zum Ergebnis gekommen, ja, verjährt. Das war eine echte Überraschung für alle. Das hatte überhaupt niemand auf dem Schirm, diese absolute Verjährungsgrenze, weil man die Sachen normalerweise anders würdigt, und so hat es dann der Bundesgerichtshof auch gesehen, als das Bundeskartellamt und die Staatsanwaltschaft dann in Revision gegangen sind und gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein. Und daraufhin hat der BGH Ich bin gleich bei heute. Ja? Also jetzt sind wir im Jahr 2020, hat der BGH gesagt, dieses Urteil muss nochmal neu aufgerollt werden, was das OLG da getroffen hat, denn die haben den Zeitraum falsch angesetzt. So eine Kartellpreiserhöhung, die wirkt ja nach und dann geht es eben auch darum, wie lange die noch im Markt spürbar ist. Und die haben gesagt, das war so bis 2011 der Fall, deshalb war das 2019 noch nicht verjährt. Ja, jetzt geht das ganze Verfahren von vorne los und dieses Verfahren geht jetzt von vorne los bei einem anderen Senat des Oberlandesgerichts, ja, weil du in diesen Sachen verweist du, weil das ist so wie im Strafrecht, wenn wir da im Kartellbußgeldrecht sind, verweist du nicht an denselben Senat zurück, sondern da muss sozusagen fresh pair of eyes drauf schauen, ja, der da noch völlig unbeeinflusst ist und das war dann der 6. Kartellsenat von Herrn Egger. Und die fingen dann wieder an, nach diesem BGH-Urteil 2021, waren auch schon relativ weit gekommen und dann erkrankten dort Richter in diesem Senat, tragischerweise. Und das Verfahren kam für mehr als 2 Monate zum Erliegen. Und wenn ein Verfahren 2 Monate nicht durchgeführt werden kann, dann muss es wieder von vorne beginnen. Ja, das heißt, nachdem die schon quasi zum zweiten Mal durch waren, haben die wieder von vorne angefangen, nochmal mit einer neuen Besetzung, jetzt mit Ergänzungsrichtern für den Fall, dass wieder jemand ausfällt. Ja. Und das ist dieses Verfahren, dieses letzte Verfahren, das ist jetzt heute zum Abschluss gekommen. Also wir sind jetzt im Jahre des Herrn 2023, diskutieren einen Vorfall aus dem Jahr 2007, was sich damals ereignet hat und haben inzwischen also Entscheidungen des OLG Düsseldorf im ersten Mal gab, dann das BGH, dann Neuanlauf beim OLG Düsseldorf und jetzt das grande Finale sozusagen. Das ist jetzt der Fall, der Stand der Dinge. Und es ging jetzt eben nur noch um die Frage, war Carlsberg dabei? Hat Carlsberg bei dieser Abstimmung damals 2007 mitgemacht oder nicht? Das war sozusagen heute zu verhandeln. Und Carlsberg hatte eine Geldbuße gekriegt vom Kartellamt in Höhe von 62 Millionen Euro. Die wollten sie also weghaben.
Ja, und jetzt spann uns mal nicht auf die Folter. Nächste Woche ist ja auch der Eurovision Song Contest, wie du sicherlich weißt. da heißt es ja immer, here are the results of the German Jury. what are the results of the Düsseldorf Jury in this case?
Justus, wir haben noch gelernt, so ein Podcast muss so einen Spannungsbogen haben. Also ich würde doch jetzt eigentlich noch bis zur Minute 29 oder so, würde ich doch jetzt eigentlich noch unsere Hörerinnen und Hörer auf die Folter spannen müssen. Aber heute gab es eine salomonische Entscheidung, denn die Parteien, also sprich auf der einen Seite die Vertreterinnen und Vertreter von Carlsberg, das ist das waren Rechtsanwalt Wessing, Rechtsanwältin Schürmann, Rechtsanwalt Kredel und das Bundeskartellamt und die Generalstaatsanwaltschaft auf der anderen Seite haben sich verständigt. Und zwar unter Aufsicht des Gerichts. Und insofern war die Entscheidung jetzt heute für die Prozessbeteiligten auch nicht so eine riesig große Überraschung. Man hat also so eine Art, also man hat so eine Verständigung gemacht. Carlsberg sagt, wir bleiben dabei, wir haben damit nichts zu tun, aber aus prozessökonomischen Gründen sind wir es jetzt irgendwie leid, uns noch weiter mit diesem Verfahren herumzuschlagen und einigen uns. Und damit konnten offenbar auch Kartellamt und Staatsanwaltschaft leben und haben einen Bußgeldkorridor ausgemacht zwischen 45 Millionen Euro und 55 Millionen Euro. In dem sollte sich das Gericht jetzt festlegen. Also heute ging es jetzt für die Beteiligten eigentlich nur noch um die Frage, sind wir eher bei 45 Millionen oder sind wir eher bei 55 Millionen Euro? Wie gesagt, Ausgangswert war 62 Millionen Euro. Ja? Und das Gericht hat dann also heute entschieden, wir kommen raus bei 50 Millionen Euro.
Gut, das ist dann natürlich, wenn man auch sagt, im Korridor von 45 bis 55, eine faustdicke Überraschung, dass man da bei 50 landet. Aber das heißt also, 12 Millionen hat Carlsberg gebracht, aber wahrscheinlich, jetzt bin ich ja nun leid geprüft durch Schadensersatzverfahren, hat Carlsberg sich noch insofern was erkämpft, weil sie, wenn sie sagen, wir streiten nach wie vor ab, überhaupt dabei gewesen sein, dass der Schadensersatz zumindest, falls er mal kommen sollte, schwieriger sein wird, den durchzubringen.
Ja, ich bin ehrlich gesagt gar nicht im Bilde, wie das beim Bierkartell zurzeit ist. Also die Klagen müssten ja eigentlich schon laufen. Die die anderen beboosten, ne? Also die ganzen anderen Brauereien, die da beteiligt waren, sind ja schon lange raus. Also bei denen ist schon rechtskräftig festgestellt. Also da liegt schon der Kartellamtsbescheid vor. Aber ich muss gestehen, dass ich es jetzt nicht, dass ich es nicht verfolgt habe, ob es da Klagen gibt oder ob die sich irgendwie anders mit dem Handel einigen oder also die Kläger wären ja wahrscheinlich der Handel.
Ich glaube auch, also da braucht man sicherlich jetzt keine, nicht zwangsläufig hochkarätige Ökonomen, den Schaden auszurechnen, weil wenn ich mich recht erinnere, war ja die Vereinbarung, dass man den Preis pro Kasten Bier um 1 Euro erhöht. Ich meine, dann muss ich noch 1 Euro mal Anzahl der Bierkästen multiplizieren und habe den Schaden im Prinzip. Für den Parson, der ist vielleicht ein bisschen schwieriger, da muss ich dann doch nochmal gucken. Da brauche ich dann vielleicht auch nochmal eine andere Analyse, aber prinzipiell ist natürlich der Schaden in dem Kartell nun wirklich denkbar simpel auszurechnen.
Das ist wahrscheinlich einfacher als sonst, genau. Ja, die rechnen tatsächlich immer in Euro beim normalen Kasten, das sind 20 Flaschen Bier, und da ist es sozusagen der Endverbraucherpreis, der da relevant ist, und das übersetzt sich dann in 5 bis 6 Euro pro Hektoliter, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, in deren Abrechnung. Und da kommt dann eben ein gewisses Sümmchen zusammen, das für die dann hilfreich ist. Und man muss natürlich schon noch dazu sagen, das war auch ganz interessant, die hatten keine Rückstellung gebildet in ihrer Bilanz und haben deshalb seit Jahren nur ein eingeschränktes Testat vom Wirtschaftsprüfer gekriegt, weil der Wirtschaftsprüfer gesagt hat, also da hängt noch so eine Geldbuße im Raum, für die bislang keine Rückstellungen gebildet worden sind. Das ist ja für Unternehmen sonst auch immer ein Problem, wenn die so lange Verfahren haben und dann dauernd in der Bilanz irgendwie noch mitschleppen müssen. Da kommen vielleicht noch 60 Millionen Euro Geldbuße auf uns zu und Zinsen und so weiter. Ne? Dann gibt es noch die Anwaltskosten. Ich habe die Anwälte mal hinterher gefragt, ob denn die Differenz jetzt zwischen dem Betrag,
also die 12 Millionen,
ob die 12 Millionen denn ihre Honorare wohl decken oder ob das jetzt sich für Karlsberg nicht gelohnt hat, aber da haben sie nur müde gelächelt und gesagt, ja, das so teuer seien sie dann leider nun doch nicht, aber das nur am Rande erwähnt, ja. Also das war die Entscheidung, und damit ist der Fall jetzt wohl abgeschlossen. Es ist nicht damit zu rechnen, die könnten jetzt theoretisch noch zum BGH gehen, beide Seiten, aber damit ist nicht zu rechnen. Ich glaube, auch das Kartellamt kann mit dieser Entscheidung sehr zufrieden sein, wenn sie sozusagen nur gestutzt werden um einen relativ geringen Betrag oder also relativ, ja, wenn man jetzt die Verfahrensdauer anschaut und so weiter.
Ja, würde ich auch sagen, in der Verhaltensökonomie, da gibt es ja auch diese sogenannten Ankereffekte und sozusagen die Theorie, dass sozusagen das, was man zuletzt sieht, immer einen besonders starken Einfluss auf einen hat. Und was man zuletzt gesehen hat, war der Freispruch im Kölsch-Kartell. Mhm. Und da ist vielleicht das Bundeskartellamt, kann ich mir ganz vorstellen, dass sie sagen, das ist dann der doch ganz gut ausgegangen, na gut, 12 Millionen weniger. Würde ich sagen, ist das ja gesichtswahrend.
Ja, der Vorwurf ist bestätigt worden im Kern. Ne? Also das, was das Kartellamt behauptet hat, dass nämlich der Geschäftsführer von Karlsberg damals an der Sitzung teilgenommen hat und da sich mit den anderen abgestimmt hat, das ist nach Auffassung des Gerichts erwiesen, was eben die Gegenseite abgestritten hat. Also insofern haben sie auch in der Sache eigentlich gekriegt, was sie wollten. Und dann kommen eben erschwerende und mildernde Faktoren hinzu, die das Gericht berücksichtigt. Unter anderem natürlich jetzt inzwischen auch die lange Verfahrensdauer. Ja, das Gericht hat sogar festgestellt, dass es eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung gab. Das ist auch jetzt nicht
alltäglich. Ach, das ist, und durch wen hat die stattgefunden?
Und zwar 6 Monate hat die Generalstaatsanwaltschaft zu lange gebraucht und 6 Monate das OLG Düsseldorf, so in dieser ersten Geschichte. So das Gericht heute, das ist relativ human natürlich formuliert, aber das ist natürlich schon, also ist schon etwas, also ich habe das jetzt noch nicht so oft gesehen, dass ein Gericht sagt, ja, wir haben, unser eigenes Haus hat hier in rechtsstaatswidriger Weise das Verfahren verzögert, ja. Also diese Feststellung ist natürlich schon ein Hammer und natürlich auch irgendwie richtig, denn wenn man von außen auf dieses Verfahren blickt und sagt, wir haben da hier einen Vorfall aus 2007, an den sich jetzt die Zeugen neu erinnern müssen, das habe ich eben noch nicht gesagt, in diesen ganzen Ordnungswidrigkeitenprozessen, wie im Strafprozess auch, wird jedes Mal aufs neue Beweis erhoben bei Gericht, ne? Also da wird jetzt nicht die Kartellamtsakte vorgelesen und gesagt, Kartellamt hat das gesagt, ihr sagt jetzt, das gut ist, sondern da werden wirklich alle Zeugen nochmal vernommen, die sind da alle nochmal aufgelaufen jetzt und zwar zum erstmal beim Kartellamt, dann nochmal beim OLG, dann nochmal beim OLG, dann nochmal beim OLG. Ne? Also die haben die ihre Geschichten viermal erzählt. Und zwar Geschichten, die jetzt eben ewig lange zurückliegen. Und da guckt man drauf und sagt natürlich, also es kann nicht sein, dass solche Verfahren so ewig dauern und der Beweiswert nimmt ab und so weiter. Das ist natürlich schon irgendwie nicht mehr ökonomisch, wenn ich das mal so sagen darf. Und juristisch ist es eben auch nicht besonders schön.
Ja, das würde ich auch nachvollziehen. Aber lass mich nochmal zum Biermarkt zurückkommen, ja, weil damit hattest du ja mich geködert am Anfang und hast gesagt, in der Kneipe ist es viel einfacher, die Preiserhöhung durchzusetzen, als das im Supermarkt der Fall ist. Das ist ja auch eine ganz interessante Beobachtung. Aber die Absprachen bezogen sich doch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder korrigiere mich, wenn es falsch ist, sowohl auf die Supermarktpreise, also dieser 1 Euro pro Kasten, aber auch auf die Fassbierpreise, oder die ja typischerweise eher nicht im Supermarkt verkauft werden.
Genau, also die Absprache bezog sich auf alles, also Fassbier und Flaschenbier. Und für alles sollte der Preis angehoben werden. Und da gibt's, wenn man jetzt sozusagen auf diesen Endkundenmarkt, den Lebensmitteleinzelhandel und den Endverbraucher schaut, fand ich das auch heute ganz interessant. Also wie gesagt, der Herr Egger hat das auch einfach wunderbar einfach mal dargelegt. Es gibt zum einen eine psychologische 10-Euro-Schwelle beim Verbraucher. Das heißt, der Kasten soll nicht mehr als 10 Euro kosten. Ja, da wird immer so drauf geachtet. Das ist, ich weiß, also wir sprechen jetzt ja über die Zeit 2009 sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie es heute so aussieht, ob wir da schon deutlich drüber
liegen. Also da ist die Schwelle längst gerissen, würde ich sagen. Also für 10 Euro kriegst du heute vielleicht noch im super Sonderangebot mal einen Kasten Becks, der da ja unter anderem, oder meinetwegen auch Astra, wenn wir von Carlsberg reden. Und vielleicht noch so die bekannten Billigbiere wie Oettinger etc. Aber das normale Markenbier, da bist du heute Preisen zwischen 15 und 20 eher typischerweise.
Justus, da kaufst du wahrscheinlich die Premium-Biere. So heißen die, wie ich heute gelernt habe. Und bei Carlsberg heißen die übrigens Super-Premium-Biere. Also Duckstein beispielsweise ist ein Super-Premium-Bier, wie ich heute gelernt habe. Nicht nur ein Premium-Bier. Also da gibt es ganz feine Unterschiede. Die Freundinnen und Freunde von Hopfen und Malz werden wissen, worum es geht. Aber sozusagen, also damals gab es eben diese 10-Euro-Schwelle, die für den Verbraucher.
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung, ganz kurz. Ich habe in anderen Berichterstattungen gelesen, dass immer über die Fernsehbiere.
Die Fernsehbrauereien, genau. Ja, das sind die vier großen, von denen war heute auch die Rede. Das sind Warsteiner, Felddienst, Krombacher und Bitburger. Denn das sind die Fernsehbrauereien. Ja, also die werben im Fernsehen und die haben auch irgendwie, glaube ich, die höchsten Marktanteile und die anderen, so wie Radeberger müssten, die machen auch Fernsehwerbung. Mensch, das sieht man
auch immer.
Aber sind offenbar keine Fernsehbrauerei, oder ich weiß es nicht.
Regionalfernsehen zählt vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Ja, du siehst, ich hätte gedacht, also Becks erinnere ich mich auch noch, hier Sail Away mit Hans Hartz.
Ja.
Also das war zumindest auch mal ein Fernsehbier, vielleicht. Und diese Fernsehbiere haben, glaube ich, einen Marktanteil von 50% ungefähr.
Das kann sein, ja.
Ich glaube, im Supermarktmarkt. Bin mir nicht sicher, im Kneipenmarkt, im Gaststättenmarkt wird das
wohl auch noch anders sein, ja. Also da gibt es so verschiedene Punkte. Und dann zum einen gibt es diese Verbraucherschwelle damals, 10 Euro soll nicht mehr als 10 Euro kosten. Und gleichzeitig hat der Handel, das war eben auch nochmal schön, ich meine, du kennst dich ja im Lebensmitteleinzelhandel auch sehr gut aus, das war heute wirklich eine herrliche Darstellung von Herrn Egger, der Lebensmitteleinzelhandel hat eben gegengewichtige Marktmacht, das heißt, wenn da jetzt so ein Biervertriebler kommt und sagt, so liebes Rewe, wir wollen jetzt mal 1 Euro mehr auf den Kasten draufschlagen, dann sagt Rewe, du kannst mich mal, ja, also so wurde das heute dargestellt und das hat das führt eben dazu, dass man offenbar Preiserhöhungen im Lebensmitteleinzelhandel relativ schlecht durchsetzen kann. So die Aussage heute bei Gericht. Und das war dann einfach, also was heute so herrlich war, es waren ein paar Studierende von mir dabei, oder in diesem Fall kann ich sogar sagen, Studenten waren nur Männer. Vielleicht zieht das Thema Auch nur Männer
das ins Thema, Gericht. Ja, ich fürchte, da gibt es eine Selektionsverzerrung.
So
eine
Vielleicht. Also selbst meine Studenten konnten sich doch ihr das Lachen nicht verkneifen, als dann ausgiebig aus den Zeugenaussagen zitiert wurde, in denen es dann immer hieß so, ja, wir können das eben nur gemeinsam durchsetzen, so eine Preiserhöhung. Wir brauchen diese Preiserhöhung, ja, und jetzt, und das schaffen wir ja nicht alleine, also das müssen wir eben zusammen angehen. Und dann ist es eben schön, wenn wir das zusammen gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel kommunizieren. Also genau das, was wir als Kartell sehen und wo wir uns freuen, dass Wettbewerbsdruck da ist und dass das irgendwie die wirklich stark im Wettbewerb stehen, da haben diese Geschäftsführer sich eben vor Gericht alle eingelassen und gesagt, ja, das ist dann eben sehr angenehm, wenn wir da zusammensitzen und uns darüber einigen können, dass wir das gemeinsam machen. Ja, das war also wirklich, war wirklich das mal eine schöne Lehrstunde in Sachen Wettbewerb, ja, wo man sich so dachte, genau so haben wir uns das in den schlechten Träumen vorgestellt.
Genau, ja, das ist schon dann bemerkenswert, aber es ist ja auch sehr lehrreich, so wie sich das anhört. Dass sie so eine geringe Marktmacht haben gegenüber den Supermärkten, gut, relativ gesehen im Vergleich zu den Kneipen, glaube ich das, dass das so ist. Ich erinnere mich aber auch an eine Studie, die der Uli Heimeshoff mit dem Gordon Klein schon vor ein paar Jahren gemacht haben, wo mal eine Supermarktkette in Süddeutschland nicht mehr beliefert wurde, aber nur ein Teil der Supermärkte nicht mehr beliefert wurden mit einer Biersorte. Und die hatten dann den interessanten Befund, dass die Supermarktkette das zwar kompensieren konnte, Bierverkäufe durch verschiedene Sonderaktionen und so weiter, aber letztendlich es doch eine Reihe von Kunden gab, die dann prinzipiell nicht mehr gekommen sind und einen Kollateralschaden erzeugt haben, weil sie dann halt auch Kaffee, Waschpulver und Marmelade nicht mehr in dem Supermarkt gekauft haben, sondern gleich zum anderen Supermarkt gefahren sind. Und dass die sozusagen Verhandlungsmacht, gerade beim Bier, wo es dann doch so treue Biertrinker gibt, die nur die eine Sorte trinken, ja, selbst bei kleineren Brauereien oftmals gar nicht so gering ist. Also, schwer verzichtbar zumindest.
Du musst vielleicht dieses Paper jetzt nochmal hinsenden zum Gericht. Vielleicht wird das Verfahren nochmal aufgemacht. Das würde ja nochmal neue Erkenntnisse bereitstellen. Aber hier heute war die Ansage, also wenn du im Alleingang eine Preiserhöhung machst, was ja eigentlich unser wettbewerbliches Modell sozusagen wäre, du handelst eben nicht in Absprache mit den anderen, dann hast du so hohe Volumeneinbußen, dass sich das für dich nicht rechnet. Und das gilt wohl zumindest, wenn die ganz Großen nicht dabei sind. Ja, also die hatten eine Studie oder einen Fall zitiert aus späterer Zeit, wo die Holstenbrauerei auf Druck der Konzernmutter in Dänemark, Carlsberg sitzt in Dänemark. Die Holzenbrauerei hatte da mal eine Preiserhöhung gemacht, ich glaube im Jahr 2012 oder 2015. Und da haben die im Alleingang irgendwie 50 Cent oder einen Euro mehr genommen. Ich glaube, es waren sogar nur 50 Cent und haben dann 20% ihrer Umsätze in der Folge eingebüßt, was sich dann für die natürlich überhaupt nicht gerechnet hat. Und das scheint irgendwie ja diese Mischung zu sein aus Verbrauchern, Lebensmitteleinzelhandel und so weiter, die dann da an einem Strang ziehen.
Ja. Gut, ökonomisch würde ich sagen, dass die Nachfrageelastizität und die Substitutionsbereitschaft im Lebensmitteleinzelhandel größer ist, ist relativ klar, nicht? Wenn natürlich der Kasten Holsten direkt neben dem Warsteiner, direkt neben dem Krombacher, direkt neben dem Holsten hat man schon, neben dem Bitburger steht, ja, dann kann ich natürlich viel leichter substituieren. Die Kneipe wechseln die meisten Leute dann doch nicht ganz so schnell. Und natürlich ist sozusagen auch der Anteil an den Kosten in der Kneipe deutlich geringer, sag ich mal so. Oder die Marge, also das Zusatz auf den Einkaufspreis vom Bier ist natürlich in der Kneipe viel höher, weil die ja die ganzen anderen Kosten mit abdecken müssen, logischerweise, als im Supermarkt, wo eben doch der Einkaufspreis ein großer Bestandteil des Verkaufspreises nachher auch ist. Von daher verstehe ich das durchaus, dass da Alleingänge viel schwieriger sind als in der Kneipe. Interessante Nebenbemerkung vielleicht noch, in England haben wir ja ein ganz anderes Kneipenmodell. Da werden die ja nicht finanziert von den Brauereien, wie das bei uns so ist. Die ganze Einrichtung wird finanziert und dafür musst du halt eine vertikale Bindung eingehen für lange Zeit, sondern da haben wir ja, das sieht man den Kneipen zwar nicht an, aber einen ziemlich oligopolistischen Kneipenmarkt mit ganz hoher Konzentration, die im Wesentlichen in der Hand von vier Ketten sind, die allermeisten Kneipen. Die haben dann natürlich kein Problem, die Finanzierung für die Kneipenausstattung hinzubekommen. Und es hat für Bierliebhaber den Vorteil, dass sie sich auch nicht an eine Marke binden. Und deswegen siehst du in einer britischen Kneipe, in der englischen Kneipe normalerweise 20 Biersorten oder sowas am Zapfahren. Und bei uns ja, wenn du Glück hast, 3 oder 4. Von daher ist wahrscheinlich das in Großbritannien für die Brauereien auch schwieriger, eine Preiserhöhung durchzusetzen, weil da stehst du dann nicht nur dem oligopolistischen Lebensmitteleinzelhandel, sondern auch den oligopolistischen Kneipen. Letztendlich ja. Gegenüber.
Es ist einfach interessant. Ich fand das heute, ich meine, ich bin jetzt auch nicht super oft bei Gericht. Das macht man ja dann doch irgendwie so im Tagesrhythmus nicht. Aber es war jetzt einfach auch nochmal, weil heute das Plädoyer der Verteidigung kam und dann eben gleich der Urteilsspruch nach einer anderthalbstündigen Pause, war einfach nochmal interessant zu sehen, wie stark wir darauf angewiesen sind, die Märkte zu kennen. Ja, ich meine, das ist jetzt für einen Ökonomen eine Binsenweisheit, aber für uns Juristinnen und Juristen doch immer wieder ein willkommener Weckruf, dass man sich wirklich anguckt, was passiert da eigentlich in den Märkten, wie ticken die und wer kann da wem gegenüber wie Wettbewerb machen. Und das wurde hier wirklich nochmal sehr, sehr plastisch vorgeführt. Und wir haben hier natürlich auch eine Branche, das war eben auch immer so witzig, ne? Das ist halt noch so richtig oldschool oder zumindest damals so richtig oldschool gewesen. Da war ja nichts digital. Und dann gibt es da so Zeugenaussagen, ja, wenn man sich dann in die Augen schaut von Geschäftsführer zu Geschäftsführer, dann kann man so einem Wort auch vertrauen und so, ja, also wo man sich so denkt, das ist wirklich die gute alte Wirtschaft, wo man hinterher noch ein Bier drauf trinkt und dann ist die Sache besiegelt.
Man könnte jetzt, bevor wir zum Aufreger der Woche kommen, damit schließen, du sagst, man muss die Details der Märkte kennen, dem stimme ich zu, und man könnte sagen, kein Markt wie jeder andere ist auch der Biermarkt.
Auch ein schöner Satz, ewig gültig. Hier übrigens, apropos, weil vielleicht noch ein Satz dazu, weil du ja bei diesem, du bist ja unser Gender-Freak. Wir haben ja eben schon gesagt, meine Studenten, die dabei waren, waren eben alle männlich. Diese Geschäftsführer waren natürlich auch alle männlich, die sich da immer zusammengesetzt haben. Ja, also das hat mich natürlich an eure Forschung erinnert.
Das Bierkartell ist in dem Sample drin. Der Artikel, der geht jetzt gerade in diesen Tagen zurück zum Journal. Wir haben den nochmal überarbeitet. Unsere Befassung mit der Soziologie der Kartellen, wo wir eben dann herausgefunden haben, dass von den 156 Kartellbeteiligten nur 2 Frauen waren. Da war das Bierkartell übrigens enthalten. Das war eins der 15 von uns untersuchten Kartelle. Und in der Tat, da waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine Frauen involviert.
Dann hätte das vielleicht auch alles ganz anders ausgesehen und vielleicht war übrigens doch eine dabei. Es gibt nämlich vielleicht noch ein witziges Detail aus der Beweisaufnahme. Also es ist natürlich, es musste jetzt ja festgestellt werden, war Carlsberg vertreten oder nicht. Und dazu hat das Gericht die ganzen Zeugen vernommen und alle möglichen Indizien ausgewertet und die wurden heute also alle nochmal aufgerollt. Und eines der Indizien war der Bewirtungsbeleg aus diesem Internorga-Event da, ja, also aus diesem Hotel. Und auf diesem Bewirtungsbeleg sind 7 Gedecke, es wurde jetzt leider nicht genauer gesagt, was da aufgetischt wurde, aber es wurden 7 Gedecke abgerechnet und dann steht offenbar hinten auf der Rückseite des Bons, so wie man das macht, wer da bewirtet wurde. Und da stehen nur 6 Namen. Ja, also wir haben 7 Gedecke abgerechnet, aber 6 Namen. Und jetzt bist du, lieber Justus Richter, und genau der von dem Carlsberg-Geschäftsführer steht nicht drauf. Ja, und jetzt musst du dir als Richter eine Meinung bilden, naja, stand da jetzt wohl der des, hat das Hotel vielleicht ein Gedeck zu viel abgerechnet, ja, und keiner hat es gemerkt, fehlt dann nur zufällig der Name des Carlsberg-Geschäftsführers oder gab es da vielleicht Mrs. Unbekannt, ja, die auch an diesem Treffen teilgenommen hat, die aber gar keiner mehr auf der Rechnung hatte. Ja, also das ist natürlich dann unsere strafrechtlich-juristische Kernarbeit, die da geleistet wird, dass eben solche Belege dann ausgewertet werden und man sich daraus so eine Masse an Indizien zusammensetzt, wie das wirklich abgelaufen ist.
Das ist ja spannend. Okay, also Bewirtungsbelege spielen bei Kartellverfahren immer eine große Rolle. Ich erinnere mich, im Schienenkartell ging das Ganze letztendlich auch hoch, weil ein Bewirtungsbeleg nicht erstattet wurde. Also die Beweiskraft von Bewirtungsbelegen sollte man anscheinend nicht unterschätzen.
Es ist einfach diese alte Al Capone-Weisheit, du kriegst sie nicht wegen der großen Schweinerei, aber da, wenn sie Steuern hinterziehen wollen oder sonst was, dann kriegst du sie doch immer noch dran, ja.
Ja, Mann, spannend. aber jetzt, Ruprecht, wir wollten uns auch noch aufregen.
Ja, natürlich. Das tun wir ja viel zu selten.
genau. Was war der Aufreger der Woche?
Ja, wir haben, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch diese Woche ist, aber wir hatten, wir haben
des Monats.
Aufreger des Jahres ist das ja beinahe, ne? Ja. Und es geht diesmal gar nicht so sehr um den Wettbewerb, sondern es geht um uns, Justus, um unser kleines, feines, süßes Podcast-Projekt hier.
Genau, also wir sind ja hier quasi Preisbrecher im Podcast-Markt. Ja, das Ganze, die Menschen, die den Podcast anhören, die zahlen uns zumindest mit gar nichts. Ja, wir kriegen noch nicht mal die Daten von denen. Vielleicht können wir die mal bitten, dass sie uns mal ein paar Daten schicken oder einfach auch nur freundliche Grüße ab und zu. Dann haben wir auch eine kleine Bezahlung. Aber unser Podcast kostet, wir machen das ja, glaube ich, aus Spaß. Ja, ich wurde schon gefragt, ist das denn nicht Teil Ihrer Arbeitszeit? Sind das nicht auch Kosten? Da habe ich gedacht, ich glaube, das ist eigentlich mehr ein Hobby von mir, dass ich das jetzt hier mache.
So?
Ich empfinde es zumindest nicht als Arbeit. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob er ein kalkulatorisches Gehalt von mir ansetzen müsste für die Produktion dieses Podcasts, wenn es doch eher mein Hobby ist, vermutlich nicht.
Ich meine, wir haben ja auch nur diese kleinen Professorengehälter, Justus. Selbst wenn man da jetzt einen Ansatz irgendwas ansetzt. Und,
ja, jetzt muss man natürlich fragen, die jahrelange Vorbereitung, die ich natürlich habe, indem ich mir überhaupt die Kenntnisse für der Wettbewerbsökonomie angeeignet habe, immer schon in der Absicht, dass ich irgendwann vielleicht einen Podcast machen würde, ist das mit einzurechnen? Naja, vermutlich nicht. Wie auch immer, also wenn man die Personalkosten unserer eigenen mal weglässt, dann kommen wir, glaube ich, auf 20 Euro im Monat, wenn es hochkommt. Also naja, vielleicht sind es dann 10 Euro pro Podcast oder so, die wir dafür ausgeben. Das ist also ein Preis, der gering ist. Damit sind wir, glaube ich, wettbewerbsfähig im besonderen Verhältnis.
Im Vergleich jedenfalls, ja.
Podcasts, die so im politischen Berlin, insbesondere in den Ministerien, produziert werden.
Ruprecht. Ja, wir haben erfahren, dass es einen Podcast des Bundesarbeitsministeriums gab mit Hubertus Heil, der sich ja sicherlich auch jahrelang vorbereitet hat auf diesen Podcast, so wie wir. Und da gab es, glaube ich, 11 Folgen, wenn ich es richtig verstanden habe, 11 Episoden dieses Podcasts. Und dieser Podcast hat gekostet 223.000 Euro.
Ja, also 20.000 Euro pro Folge. Bei uns sind wir bei 10 Euro pro Folge. Das ist wahrscheinlich schon übertrieben. Unser Producer Marc Feist hatte mir mal gesagt, wir wären so bei 5 Euro pro Folge eigentlich in den Kosten. Und daraufhin hatte ich gesagt, naja gut, dann können wir mit unserem Geld quasi 4.000 Folgen drehen. Die sind dann genauso teuer wie eine Folge vom Bundesarbeitsministerium.
Jetzt könnte man ja sagen, lieber Justus, das Geld ist ja dann sehr gut investiert, wenn dieser Podcast aus dem Bundesarbeitsministerium, in dem ja sicher, ich habe ihn nie gehört, aber in dem ja sicherlich ganz wichtige Dinge verhandelt wurden, wenn der Millionen Hörerinnen und Hörer erreicht.
Ja, und das scheint nicht so zu sein. Die letzte Folge hatte knapp über 1.000 Hörerinnen und Hörer offensichtlich. Das ist also, kann man sagen, 20 Euro pro Hörer, die dann da ausgegeben werden. Ja, das ist ein stolzer Betrag. Ich frage mich, ob das eine wettbewerbliche Ausschreibung war.
Ja, also dieses Geld ist offenbar irgendwie an so eine PR-Agentur oder sowas gegangen, die diesen Podcast gemacht hat, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
So habe ich das auch verstanden, aber das ist natürlich schon bemerkenswert, dass man sagt, wir machen erstmal ein Angebot, also wir sind bereit, einen Podcast zu produzieren für 220.000 Euro.
Da muss man ja auch immer noch dazu sagen, es gibt ja in den Ministerien eigentlich auch sowas wie Kommunikations- und Presseabteilungen oder sonst was, wo man ja davon ausgehen würde, vielleicht können die das ja sogar selbst. Ja, ja. Also irgendwie, was machen die denn dann, wenn die alles outsourcen? Ja, also.
Ja. Ja, vielleicht war das auch unter dem Motto, wir wollen nicht nur faire Löhne, wir wollen extrem faire Löhne. Die hat man sicherlich davon bezahlen können.
Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind wirklich ausbeuterisch gegenüber unserem Producer Marc Feist, der nicht 20, der nicht, wie viel kriegt der pro Folge? Ein paar Cent, ja, sondern 20.000 Euro pro Folge kriegen müsste. Oder das Bundesarbeitsministerium schießt doch ein bisschen
übers Ziel hinaus. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen viel.
Genau. Vielleicht sogar ein bisschen viel. Ein Fall für den Bundesrechnungshof und natürlich ein Fall für Bayernruf-Wettbewerb. Wenn das Arbeitsministerium in Wettbewerb mit seinem Podcast stünde oder so, dann wäre es vielleicht anders.
Tatsächlich ist, glaube ich, der Podcast ohnehin eingestellt worden, wenn ich das richtig sehe. Also von daher, vielleicht hat er doch irgendwie funktioniert, der Markt, und der Teilnehmer hat den Markt verlassen.
Ja, darauf jetzt ein frisch gezapftes sonst was. Natürlich alkoholfrei, wir sind ja noch am helllichten Tag. Und Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie an uns haben. Ja, Spenden, und, die Spendenkonten werden unten eingeblendet.
Sie können sich freuen, jetzt wieder kartellfreies Bier trinken zu können. Und ja, dann sage ich Prost auf diese gute Aussichten.
Genau, vergessen Sie als Gegenleistung bitte nicht die guten Bewertungen, Weiterempfehlungen und sonst was, die wir brauchen, damit wir weiterhin die Podcasts der Bundesregierung in den Schatten stellen, auch hörerzahlenmäßig. Genau. Prost auch von mir und tschüss.
Tschüss, Ruprecht, bis nächsten in 14 Tagen.